kommen heute zum Abschluss unserer kurzen Epheser 5-Serie Leben im Licht. Und ich lese gerade den Predigttext. Und wer eine Bibel dabei hat, darf gerne in der eigenen Bibel mitlesen. Epheser 5, Abvers 15 bis 21. Da steht: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Bibel fordert uns hier auf: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und die Frage ist: Wie können wir als Weise leben? Griechisch sophoi. Wie können wir als Weise leben? Zuerst einmal, biblische Weisheit darf nicht mit Klugheit verwechselt werden. Man kann unglaublich intelligent sein und trotzdem unweise leben. Was heißt weise im biblischen Sinn? Weise im biblischen Sinn ist, wer fragt, was Gott will. Wer erkennt, was Gott will, und wer tut, was Gott will. Das ist ein weiser Mensch im biblischen Sinn. Und ich glaube, dass bei allen drei Schritten der Heilige Geist die zentrale Rolle spielt. Ich frage, was Gott will. Also von Natur aus frage ich nicht, was Gott will. Auch heute noch, natürlicherweise frage ich nicht, was Gott will. Natürlicherweise frage ich ganz viele andere. Ich frage zum Beispiel meine Lust. Liebe Lust, soll ich heute beten? Liebe Lust, soll ich aufstehen und in den Gottesdienst gehen? Liebe Lust, soll ich dem helfen? Liebe Lust, soll ich an den Gebetsabend gehen? Oder ich frage mein Ansehen. Liebes Ansehen, soll ich dem wirklich sagen, dass ich an Gott glaube? Oder ich frage meine Karriere. Liebe Karriere, soll ich das jetzt noch tun? Oder soll ich lieber ein bisschen mehr Zeit für meine Familie haben? Lieber Egoismus, war auch mein Egoismus. Lieber Egoismus, wann kommst du nicht zu kurz? Und so fragen wir ganz viel, aber wir fragen von Natur aus nicht Gott, was er will. Der Heilige Geist führt uns dazu, zu fragen: Gott, was willst du? Und dann lässt uns der Heilige Geist auch erkennen, was Gott will. Wir erkennen Gottes Willen durch die Bibel. Ich möchte uns ermutigen, die Bibel zu lesen, zu studieren, darüber nachzudenken. Und wir erkennen, was Gott will, auch dann, wenn wir auf weise Menschen hören. Es gibt ja Menschen, die sind so weise. Die fragen, was Gott will, die erkennen, was Gott will, die tun, was Gott will. Und jetzt hören wir auf weise Menschen. Manchmal gibt es Fragen, da sagt uns die Bibel ja nicht so ganz klar, was wir tun sollen. Also, soll ich jetzt ein neues Auto kaufen oder nicht? Schauen wir mal so. Esel, Pferd, wie viele Pferde? Ah, die Bibel sagt nichts zum Auto. Also ich sage so schnell würde ich nicht gehen. Es gibt viele biblische Aussagen, biblische Prinzipien, die man durchaus auch beim Autokauf berücksichtigen kann und soll. Aber letztlich ist es eine Frage der Weisheit. Und der Heilige Geist hilft mir zu erkennen, was Gott will. Und dann hilft er mir auch zu tun, was Gott will. Seiner Kraft. Seine Frucht. Und jetzt betont Paulus hier: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Hier steht ein griechisches Wort. Das Wort lautet Akribos. Also schaut akribisch genau darauf hin, wie ihr euer Leben führt. Akribos. Akribisch. Wollen ganz genau hinschauen, wie wir unser Leben führen. Aber jetzt mal ganz kurz noch. Wollen wir ganz genau hinschauen, wie unsere Mitmenschen ihr Leben führen. Überlegt euch mal, wie leben Menschen, die nicht nach Gott fragen, die nicht erkennen wollen, was Gott will und die nicht tun, was Gott will. Um uns herum leben ganz viele Menschen, ja, die fragen nicht, was Gott will. Jetzt schauen wir mal ganz genau hin in unsere Gesellschaft in der Schweiz. Wo haben wir es hingebracht? Was haben wir ohne Gott hingekriegt? Überlegt euch mal, so im Bereich der Ehen, im Bereich der Familien, was haben wir hingekriegt ohne Gott? In der Politik? Was kriegen wir hin in der Schweiz? Die Schweiz ist meines Erachtens das Land, das die besten Rahmenbedingungen bietet, um leben zu können. Das ist meine persönliche Meinung. Vor einigen Tagen stieß ich auf einen Artikel in der Basler Zeitung, 10. September. Überschrift: Eine halbe Million Schweizer denken an Suizid. 541.000 Menschen haben in den letzten 2 Wochen an Selbstmord gedacht. Habt ihr das gewusst? 200.000 Menschen, die unter uns leben, haben schon versucht, ihr Leben zu nehmen. 33.000 im letzten Jahr. Habt ihr das gewusst? In unserem wunderbaren Land. SRF titelte mal, dass die häufigste Todesursache bei 15- bis 19-Jährigen Suizid ist. Habt ihr das gewusst? Wo haben wir es hingebracht, wenn wir nicht nach Gott fragen? Nicht tun wollen, was Gott will. Ich sehe eine große Dunkelheit, eine Finsternis. Und jetzt kommt Jesus, das Licht in die Welt. Er liebt uns so sehr, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Ist auferstanden, wir dürfen unsere Sünden Jesus bringen. Umkehren zu Jesus und dann kommt Jesus, das Licht in unser Leben. Und es kommt Hoffnung in unser Leben. Ich sage es jeweils so, Jesus Christus, er bietet uns eine bereinigte Vergangenheit, eine gesegnete Gegenwart und eine gesicherte Zukunft. Wunderbar. Amen. Wo haben wir es hingebracht ohne Gott? Jetzt kommt Gott in mein Leben, aber wisst ihr, wenn Jesus in mein Leben kommt, dann bringt er auch Ordnungen in mein Leben. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, so der Durchschnitts in der Schweiz lebende Mensch, der fragt nicht, was Gott will und er lebt nicht nach den Ordnungen Gottes. Und ihr könnt selber entscheiden, wenn ihr heute nach Hause geht, wonach richte ich mein Leben? Frage ich Gott oder frage ich alle anderen? Und tue ich, was Gott will oder nicht? Wir können uns selbst entscheiden. Aber wenn Gott in unser Leben kommt, dann will er, dass wir tun, was er will. Und das sind Ordnungen, die entsprechen nicht dem Durchschnitt in der Schweiz lebenden Menschen. Sind in vielen Bereichen total gegensätzlich. Lebt als Weise, nicht als Unweise. Und als Weiser kaufen wir die Zeit aus. Steht und kauft die Zeit aus. Nutzt die euch zur Verfügung stehende Zeit. Unsere Zeit vergeht ja unglaublich schnell. Wenn ich euch mal fragen würde, wer ist der Meinung, dass die Zeit mega rast? Ist noch spannend, Psychologen haben herausgefunden, dass so nach unserem Zeitempfinden die ersten 20 Jahre gleich lange dauern wie die restlichen Jahre. Nun, vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht bis zur Pensionierung auf jeden Fall, oder? Da rast die Zeit. Also als ich Kind war, ich sehnte mich nach den Sommerferien. Habe mir aber schon sagen lassen von Eltern mit älteren Kindern, dass die Sommerferien fast zu schnell kommen, wenn man mal ein bisschen älter ist. Was macht man jetzt mit den Kindern? Die Zeit, die rast. Unglaublich. Wir haben nur eine begrenzte Zeit. Und wir können unsere Zeit ja so gut vertrödeln. Also die neuen Medien sind uns da eine ganz große Hilfe, Zeit zu vertrödeln. dem Fernseher, dem Computer, den Zeitschriften, mit dem Handy. Also man kann so viel Zeit vertrödeln. Nur mal kurz etwas nachschauen, zack, 2 Stunden vorbei. Und vielleicht ist es mal gut, mal eine Liste zu machen mit so Vertrödlern, um mal zu schauen, was man im Leben auch streichen könnte. Kauft die Zeit aus. Aber jetzt müssen wir etwas beachten. Es gibt im Griechischen 2 Begriffe für Zeit. Chronos und Kairos. Chronos kennen wir, Chronologie, chronisch, das ist so die ablaufende Zeit, ganz linear. Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Jahre, Jahrtausende. Läuft einfach immer ab. Und dann gibt es Kairos. Beide griechischen Begriffe werden mit Zeit übersetzt. Kairos ist mehr so der günstige Augenblick, die Gelegenheit, so punktuell. Jetzt die Frage, welcher Begriff steht, kauft die Zeit aus? Kairos, natürlich. Kauft die Zeit aus meint also nicht, packt möglichst viel in eure ablaufende Zeit hinein, so im Sinne von, wer zuerst ein Burnout hätte gewonnen. Sondern es geht mehr um, nutzt den Kairos, nutzt den günstigen Augenblick, nutzt die Gelegenheit. Und ich muss euch sagen, Zeit, das ist ein schwieriges Thema, auch für mich. Und immer wenn es schwierig wird, macht Sinn mal zu schauen, wie Jesus das gemacht hat. Er der Weise. Und bei Jesus sehen wir, er hatte eine unglaublich gute Balance zwischen Erholung und Stress. Jesus hat sich erholt und dann hat er aber unglaublichen Stress. Alle wollten etwas von ihm, bis in die Nacht hinein. Und dann hat er sich wieder echt erholt und dann hat er wieder Stress. Wisst ihr, Stress ist nicht per se negativ. Ich glaube, Stress ist ein Geschenk Gottes, um besondere Anforderungen meistern zu können. Stress ist nicht per se negativ. Dauerstress ist sehr negativ. Gefährlich. Ui, da. Immer nur Stress, das ist sehr gefährlich. Aber Gott hat das wie in uns hineingelegt. Arbeit bis an den Rand der Erschöpfung und dann wieder Erholung, bis die Batterie total voll sind. Und dann wieder Einsatz und immer so. Gefährlich wird es, wenn wir uns nicht mehr erholen können. Schlafen, Arbeit. Wenn wir nicht mehr schlafen können, wird es gefährlich. Oder wenn wir nach dem Feierabend eben keinen Feierabend haben, sondern weiterarbeiten. Oder wenn wir nach 6 Tagen keinen Sabbat halten, dann wird es gefährlich. Wir brauchen diesen Rhythmus. Jetzt aber geht es darum, den günstigen Zeitpunkt zu erkennen. Also weise zu sein bedeutet, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Zur richtigen Zeit Erholung, zur richtigen Zeit Einsatz. Und wenn wir uns die Frage stellen, was ist das Richtige, was ich jetzt tue, merken wir bald, wir können nicht alles im Leben tun, was wir gerne würden. Also ich bin jetzt in einem Alter, da bedauere ich gewisse Dinge nicht mehr tun zu können. Das ist der Zug wie abgelaufen. Aber wisst ihr, waren wir vielleicht noch älter? Und dann merkt man, oh, und das kann ich auch nicht, hätte ich doch auch noch gerne, und das auch nicht, und das auch nicht, und das kann ich nicht mehr. Und man merkt, die Zeit, die läuft. Und wir können nicht alles in unser Leben packen, was wir gerne tun würden. Wir müssen fokussieren. Fokussieren. Das heißt, wir müssen wissen, welche 3, 4 Dinge will Gott von mir. Und da geben wir vollen Einsatz. Und andere Dinge lassen wir los. Und loslassen von Dingen, die wir auch gerne tun, ist schmerzhaft. Schwierig. Ich habe gemerkt, es ist einfach, etwas loszulassen und aufzuhören, wenn man keine Lust mehr hat. Aber dann sollte man nicht aufhören. Das ist der schlechteste Zeitpunkt, wenn ich gar keine Lust mehr habe oder nicht mag oder es schwierig wird. Nein. Aber es gibt manchmal so Momente, da merken wir, jetzt läuft es gut und jetzt muss ich das wie aufhören. Das ist schwierig. Ich kann nicht alles. Was ist der Auftrag, den Gott für mich hat? Oder ein bisschen geistlicher ausgedrückt. Welche sind die von Gott vorbereiteten Werke, Epheser 2,10, gerade vor unserem Text im gleichen Buch, die von Gott vorbereiteten Werke, die wir tun sollen. Was möchte Gott von mir? Wo sind vielleicht Zeitfresser in meinem Leben, die ich eliminieren könnte? Wo gibt es Dinge, die tue ich zu wenig? Und wo gibt es Dinge, die tue ich zu sehr? Es braucht Weisheit. Das ist mal das erste. Zeit auskaufen heißt, die richtigen Zeitpunkte erkennen, das Richtige zu tun. Dann noch ein zweites. Die Zeit auskaufen heißt auch, die richtigen Gelegenheiten nutzen. Vielleicht hat man gerade den Zug verpasst. Oder man steht im Stau. Das könnte so ein Kairos-Moment sein. Gott einem bewusst hier hineinstellt. Man hat Zeit zum Beten im Stau. Oder beim Bahnhof hat man vielleicht Zeit, jetzt mit jemandem ein gutes Gespräch zu führen. Es könnte so ein Kairos, so ein günstiger Augenblick sein. Ich spiele jeweils montagabends Fußball. Ehrlich muss ich euch zugeben, vor allem weil es mir Spaß macht und gut tut. Aber da sind viele Menschen um mich herum auch, die sind nicht, ich sage mal, Glius. Kennt ihr das, Glius? Gläubig in unserem Sinn. Also die sagen vielleicht schon, dass sie gläubig, aber nicht praktizierend, katholisch oder protestantisch. Obwohl es ist von einer Freikirche, aber es kommt also praktisch niemand aus einer Freikirche da. Und meistens reden wir belangloses Zeugs, das muss ich auch ehrlich gestehen. Aber dann ist noch nicht lange her, ich komme aus der Garderobe raus, frage, du, wie geht's dir? Und dann merke ich, wie er sagt, und dann hält er inne. Und ich merke so, wie er gerne sagen würde, gut und dir, und dann wieder vorbei. Und dann hält er inne, schaut mich an und sagt, ganz ehrlich, mir geht's. Meine Freundin hat gerade Brustkrebsdiagnose erhalten. Es ergibt sich ein sehr tiefes Gespräch. Oder ein anderes Mal spreche ich noch mit jemandem über seine Hochzeit. Er sagt mir, es war ihm sehr wichtig, auch in der Kirche zu heiraten, einen Priester dabei zu haben. Er sei auch gläubig. Es ergibt sich ein gutes Gespräch. Wieder einen anderen treffe ich bei Life on Stage. Und ich merke, er heiratet, oder hat jetzt geheiratet, eine Frau aus christlichem Elternhaus. Als wir uns das nächste Mal sehen, hat sich wieder ein gutes Gespräch ergeben. Aber ich muss ehrlich sein, ich wünschte mir, noch viel mutiger zu sein. So ein bisschen wie Tom. Also Tom, der geht ins IG-Weekend, dann gehen sie da in die Party, in Pfäffikon, dann schwimmt er raus auf den See zu einem Floß und dann redet er dort über den Glauben und der ganze Eheleitfaden durch. Zack. Da denke ich mir, ein bisschen mehr Tom in mir, das wäre noch gut. Ein bisschen mehr Mut. Die Gelegenheiten, die günstigen Augenblicke zu nutzen. Ich wünsche mir noch mehr Gespräche, wo ich Jesus bezeugen könnte. Und auch ganz ehrlich, ich könnte meine Zeit noch besser ausnutzen. Vielleicht geht es dir wie mir. Sagst ja, ich wünsche mir eigentlich auch mehr Mut, gute Gespräche, dass ich den Augenblick erkennen kann, dass ich die Zeit auskaufe. Gott möge uns helfen, zu erkennen, wann es dran ist, zu schweigen und wann zu reden. Wann es dran ist, etwas zu tun und wann es dran ist, nichts zu tun. So, ich gehe mal noch weiter zu Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Hier stellt uns die Bibel zwei Geiste einander gegenüber. Den Weingeist und den Heiligen Geist. Den Spiritus Sanctus und den Spiritus Vinorum. Geist und Geist. Kurze Theologie des Weins. Was lehrt uns die Bibel zum Thema Wein? Die Bibel lehnt den Weingenuss nicht ab. Wein ist eine Gabe Gottes. Wein kann einen Menschen erfreuen. Wein kann für die Gesundheit zuträglich sein. Auch Jesus hat Wein getrunken, sogar Wasser zu Wein gemacht. Aber die Bibel lehnt den Missbrauch des Weins strikt ab. In Galater 5,21 heißt es, nebst anderen, dass ein Säufer das Reich Gottes nicht bekommen wird. Ein Säufer kommt nicht in den Himmel. Krasser kann man es nicht schreiben. Wer sich mit Wein betrinkt, sündigt. Und 1. Timotheus 3 zeigt uns, wer in der Gemeinde führende Verantwortung hat, wer mitarbeitet, darf nicht viel Wein trinken oder abhängig sein. Ich sehe in unserer Gesellschaft zwei problematische Handlungsweisen bezüglich des Weins. Das eine ist das Rauschtrinken, das heißt, man betrinkt sich. Das zweite ist das chronische Trinken, man trinkt immer täglich zu viel. Nicht unbedingt, dass man dann total betrunken ist, aber einfach immer zu viel. Ich habe mich in der Vorbereitung zu dieser Predigt ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen Zahlen studiert, habe ja gerne Zahlen. Wisst ihr, wie viele Menschen in der Schweiz monatlich sich betrinken? 16%. Bei den jungen Männern zwischen 15 und 24 sind es 30%. Jeder Dritte, der einmal monatlich sich betrinkt. Manche auch wöchentlich. Bei den jungen Frauen sind es gut 20%, immerhin. Das ist auch sehr viel. Aber dann nimmt es ein bisschen ab, wenn man älter wird. Und ich habe mir gedacht, gut, dafür nimmt dann das chronische Trinken im Alter zu. Stimmt nicht so ganz. Es bleibt immer gleich groß. Etwa 5%. Jeder 20. trinkt täglich zu viel Alkohol. Und das sagt jetzt die Bibel. Beides soll es in der Gemeinde nicht geben. Dass Gläubige sich betrinken oder täglich zu viel trinken. Wir leben im Licht als Kinder des Lichts. Denn aus dem Alkoholmissbrauch folgt ein unordentliches Wesen. Ich glaube, dazu muss ich euch nicht viel sagen. Sonst muss man mal einen Alkoholiker studieren. Fahre in den Gebetsabend letztes Jahr im November. Ist vor mir ein Alkoholiker auf der Straße. Ich bremse, steige aus, ich helfe ihm zur Seite. Merke ich, wie er so zwergisch. Zeigt er mir seinen Rucksack, hat es noch einmal 8 Biere drin, sonst nichts. Und ich sehe ihn an und mir wird bewusst, dieser Mann hat vermutlich keine Arbeit mehr, er hat keine Wohnung mehr, er hat keine Familie mehr. Alkohol führt oder kann zu einem unordentlichen Leben führen, wo wir alles verlieren. Alkohol kann in die Isolation führen. Bei einem Alkoholiker leidet ja nicht nur der Alkoholiker, auch alle Menschen drumherum. Ein unordentliches Wesen. Statt dass wir uns mit Alkohol volllaufen lassen, sollen wir uns, sagt die Bibel, mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Jemand sagte mal, 0 Promille dafür Geist in Fülle. Gerade so extrem würde ich jetzt nicht sein, aber so in die Richtung so. Geist in Fülle, das ist wichtig. Ein anderer hat mal gesagt, also es ist ja schon noch spannend, aber sowohl der Heilige Geist wie der Alkoholgeist bewirken schon ein bisschen Ähnliches. Also grundverschieden, aber beide, der Betrunkene oder die Betrunkenheit wie der Heilige Geist, machen uns echt großzügig und mutig. Ja, also der Alkohol, der kann extrem authentisch machen. Da kommt aus uns heraus, uiui, auch der Heilige Geist, aber da kommt dann Wunderbares heraus. Der Heilige Geist macht uns großzügig. Ich habe schon Betrunkene erlebt und gesagt, ah, die erste Runde geht auf mich. Und dann bedauert man seine Großzügigkeit später wieder. Aber der Heilige Geist macht uns großzügig und wir bedauern uns nicht. Und sowohl die Betrunkenheit wie der Heilige Geist kann uns zu Dingen führen, die wir ohne nie tun würden. Mutig. Was heißt es nun, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen? Ist der Heilige Geist wie so ein Fluidum, so eine Flüssigkeit, von der ich mehr haben kann oder weniger vom Heiligen Geist? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Heilige Geist, sagt uns die Bibel, ist eine Person. Und diese Person, die kommt in uns nach Epheser 1, 13 bis 14, in dem Moment, in dem wir gläubig werden. Der Heilige Geist ist eine Person. Wenn wir nur die Kraft sehen, dann fragen wir uns vielleicht, wie kann ich noch mehr vom Heiligen Geist bekommen und noch mehr Gebrauch vom Heiligen Geist machen? Aber der Heilige Geist ist eine Person, die Frage ist anders. Wie kann der Heilige Geist noch mehr von mir bekommen und Gebrauch von mir machen? Das ist ein entscheidender Unterschied. Es geht also nicht darum, dass ich immer wie mehr mich fülle mit dem Heiligen Geist, sondern dass der Heilige Geist immer wie mehr Raum in mir gewinnt. Ich habe letztens eine Predigt gehört von Armin Mauerhofer, gerade zu dieser Predigtstelle, und er vergleicht uns Menschen so mit einem Gefäß. Das ist platschvoll, sagt er, mit Wasser, mit dem Heiligen Geist. Und jetzt können wir aber in dieses Gefäß auch Steine hineinwerfen, Sünde zum Beispiel, und dann geht Wasser raus. Ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür. Der Heilige Geist möchte uns total erfüllen, aber wir können ihn dämpfen, können ihn klein halten, indem wir Sünde im Leben dulden. Oder indem wir sagen, also der Heilige Geist, der darf bei mir ins Ehezimmer, aber ins Arbeitszimmer darf er nicht in meinem Leben. Und ich schließe ab vor dem Heiligen Geist. Und dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Ich bin nicht mehr erfüllt dem Heiligen Geist. Auch Wein, Alkohol kann den Heiligen Geist dämpfen, oder? Ganz klar. Der Heilige Geist möchte uns erfüllen. Und ich möchte euch fragen, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie erfüllt bist du im Moment mit dem Heiligen Geist? Und wenn du jetzt eine Zahl zwischen 0 und 9 dir gibst, dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen zu sagen, Jesus, ich möchte dir mein ganzes Leben wieder hingeben. Alles. Du siehst diese Sünde, es tut mir leid. Du siehst, wo ich dich nicht mehr in mein Leben hineingelassen habe. Ich möchte dir mein ganzes Leben geben. Ich möchte mit einer abschließenden, herausfordernden Frage enden. Die Frage ist nicht von mir, sie hat mich sehr herausgefordert. Wie würde deine Gemeinde und die weltweite Christenheit aussehen, wenn sich jeder so einsetzen würde wie du? Wenn jeder genauso viel diente und betete wie du? Wäre die Gemeinde gesund und kraftvoll oder wäre sie eher schwach und lustlos? Vielleicht geht es dir wie mir und du denkst, oh, zum Glück sind nicht alle so wie ich. Dann möchte ich dich ermutigen, heute zu sagen, Jesus, ich möchte dir mein ganzes Leben geben. Alles. Füll mich neu mit deinem Geist. Wisst ihr, der Heilige Geist, wenn der uns erfüllt, dann führt er uns ins Gebet. Das ist der Geist des Gebets. Er führt uns zur Bibel. Er führt uns in den Dienst. Er führt uns zum Zeugnis geben. Er führt uns und erfüllt uns mit Freude und der ganzen Frucht des Heiligen Geistes. Und er schenkt uns unglaublich wunderbare Geistesgaben, die wir zum Dienst anderer einsetzen dürfen. Jetzt gibt es noch weitere 3 Verse, über die ich auch noch predigen könnte. Ich bin auch vorbereitet dafür, aber es würde noch etwa 15 Minuten dauern. Ich habe dann deshalb gestern entschieden, ich lasse das weg. Und ich predige einmal über die Verse 19 bis 21. Das sind so tiefe Verse, sind 5 Partizipien, die die Erfülltheit mit dem Geistes kennzeichnen. Also eigentlich müsste man sagen, wer erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der betet Gott an. Der ist dankbar. Der ordnet sich anderen unter. Aber dazu dann ein anderes Mal mehr. Heute möchte ich jetzt noch zusammenfassen, welche 3 Punkte mir heute wichtig waren. Zuerst einmal, kauft die Zeit aus. Die richtigen Augenblicke nutzen. Das Richtige zur richtigen Zeit tun. Und das Zweite, Wein, Alkohol. Vielleicht ist jemand hier, der hat Mühe mit dem Alkohol. Gehört auch zu diesen 16 oder 5%. Gottes Gnade ist unendlich groß. Wie wunderbar, dass Jesus uns immer wieder vergibt. Gottes Gnade ist aber so groß, dass sie uns auch verändert, frei macht. Von diesem Thema auch. Vielleicht ist es daran auch mal Seelsorge in Anspruch zu nehmen, wenn man Mühe hat mit dem Alkohol. Und das Dritte noch, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, ich wünschte mir nichts mehr, als dass wir alle total total erfüllt wären mit dem Heiligen Geist. Oh, das wäre so schön. Das wünsche ich mir. Und vielleicht merkt jemand, ich bin nicht ganz erfüllt. Ich halte den Heiligen Geist klein. Da gibt es Dinge in meinem Leben, die gefallen Gott nicht. Ich möchte heute ermutigen, zu sagen, Jesus Christus, ich gebe mich ganz dir hin. Fülle mich neu mit deinem Geiste. Amen. Ich möchte noch beten. Der Jesus, diese Predigt, diese Verse, also mich fordern die sehr heraus. Ich denke, Zeit, ich bitte dich für mich und für uns alle, dass wir erkennen können, was zur rechten Zeit dran ist. Dass wir mit dem aufhören, mit dem wir aufhören sollen und uns dort mehr oder neu investieren, wo du uns einsetzen möchtest. Und Jesus, bitte, begegne du jedem Einzelnen auch, der Mühe hat mit dem Alkohol. Danke, dass du vergibst, dass du frei machst. Schenk Freiheit. Wir wollen erfüllt sein mit deinem Heiligen Geist. Oh, das wünsche ich mir. Und Jesus, ich möchte dich heute ganz dir hingeben. Und wir sagen, Jesus, erfüll mich ganz mit deinem Geist. Wo ich gesündigt habe, tut es mir leid. Wo es Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich wie vor dir abgeschlossen habe, möchte ich aufschließen und sagen, Jesus, füll mich neu mit deinem Geiste. Amen.